Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Anleger sind es in der Regel gewohnt, von steigenden Aktienkursen zu profitieren. Es lässt sich allerdings auch mit den richtigen Instrumenten in gleicher Form und sehr kontrolliert von fallenden Kursen profitieren. Mit welchen Instrumenten das möglich ist und für wen es überhaupt von Interesse sein kann, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Legen wir los. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Titel dieser heutigen Podcast-Folge ausfallen wird. Vielleicht vom Crash profitieren oder den Weltuntergang profitabel nutzen. Vielleicht lautet er auch einfach nur von fallenden Kursen profitieren. Wir werden es sehen, beziehungsweise ihr wisst es ja schon jetzt. Ich entscheide mich in der Regel erst im Anschluss, welchen Titel ich einer Folge dann vergebe. Das Thema steht natürlich, zumindest im Groben, ihr seid es gewohnt, vorher fest. Ganz kurz, nehmt euch bitte jetzt die Zeit, um diesen Podcast zu abonnieren. Denn es macht mir dann Spaß, wenn ich über Themen reden kann, die mich auch interessieren. Das kann etwas sehr Aktuelles sein, das kann etwas sehr Allgemeines sein, irgendwas, was mir in den Kopf kommt. Was ich mir aber für 2025 auf die Fahnen geschrieben habe, ich möchte es etwas kompakter halten, wenn notwendig, also weniger Schachtelsätze, und ich möchte konkreter werden. Und wenn ihr sagt, jawohl, damit können wir was anfangen, dann jetzt bitte diesen Podcast abonnieren. Egal auf welcher Plattform ihr ihn hört, ganz herzlichen Dank. Wir sprechen heute über die Möglichkeit, von fallenden Kursen zu profitieren. Und zuerst einmal möchte ich, und das ist das Allerwichtigste, betonen, für wen das nicht sinnvoll ist. Für den langfristigen Anleger. Weder in Einzelaktien noch in ETFs. Wenn ihr also regelmäßige Sparpläne umsetzt oder auch ganz individuell euch entscheidet, in diesem Monat kaufe ich die Aktie, in jenem Monat kaufe ich eine andere Aktie. Und die Haltefrist für diese Aktien oder für diese ETFs potenziell eine unbegrenzte ist, dann seid ihr langfristige Anleger und dann ist es wirklich überhaupt nicht notwendig, sich über die Möglichkeit auch nur zu informieren, von fallenden Kursen zu profitieren. Und weil euch dann vielleicht der gesamte Rest nicht interessiert, weil ihr sagt, ja, genau da bin ich drin, ich bin kein aktiver Anleger, dann danke ich euch, dass ihr trotzdem reingehört habt und wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Abend. Oder auch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr euch in die Kategorie der teilweise auch aktiven Anleger einordnet, das heißt also, dass ihr einen ETF oder eine Aktie oder auch mal Gold oder Silber oder Bitcoin vorübergehend besitzt. Und dieses vorübergehend kann einige Minuten bedeuten, das kann Stunden bedeuten, Tage, Wochen oder Monate. Dann seid ihr aktive Anleger. Dann habt ihr nämlich das Ziel, dann auch mal Gewinne mitzunehmen. Und die Unterscheidung dieser beiden Disziplinen ist der Unterschied zwischen Wohl und Wehe, zwischen Glück und Unglück an der Börse. Denn es gibt für diese beiden Disziplinen unterschiedliche Regelwerke. Und wer sie miteinander vermischt, der wird nicht sofort, gerade in einfach immer weiter steigenden Märkten, tut's nicht so weh. Da kann fast nicht schief gehen. Obwohl entgangene Renditen sind ja auch nicht so angenehm. Aber er wird dann erst sehr viel später in einer schwierigen Börsenphase, in einer Seitwärtsphase oder auch in Korrekturen spüren, dass er mit einem gemischten Regelwerk hier keinen Erfolg mehr hat. Und wenige Perioden, das können Jahre sein, aber manchmal auch nur Monate, reichen dann manchmal auch, um den Erfolg, den man sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, zu zerstören. Und deswegen der wichtige Hinweis, aktive Anlage ist alles, was ich kaufe, mit dem Plan, es auch wieder zu verkaufen. Und dann heißt das zwangsläufig, dass ich mich auch absichere. Und dann heißt das, dass ich mir eine Meinung darüber bilden muss, wie sich eine Anlageklasse, ein Index, ein Rohstoff, Bitcoin, was auch immer, in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Ist ja klar. Wenn ich gar keine Meinung habe, dann ist auch manchmal die Seitenlinie der beste Platz. Manchmal ist es auch schlicht und einfach zumindest vorübergehend Cash, was ich ja immer noch leicht zinsbringend derzeit anlegen kann, zum Beispiel in einem ETF auf Tagesgeld oder ich habe direkt bei meiner Bank vielleicht ein gutes Angebot. Also Cash ist gar nicht unbedingt das Verkehrteste, wenn man so gar keine Meinung hat. Das wird in den seltensten Fällen ein binärer Zustand sein. Also entweder bin ich voll investiert oder ich weiß nicht, was läuft und ich bin 100% Cash. Ja, 100% Cash, wann kommt das am häufigsten vor? Am Ende eines Crashes. Wie viele lassen sich während eines Crashes dann ausstoppen, weil sie sagen, das ist mir alles zu viel? Wenn sie dann genau im Tief wieder einsteigen mit ihrem Cash, dann ist es ja gut, aber meist läuft das, sonst würde der Crash ja gar nicht entstehen, eher antizyklisch. In dem Fall dann prozyklisch, das heißt, dann steigt der Markt wieder, alles beruhigt sich, die Indizes sind 20-25% höher und dann fängt man langsam an, wieder zu verkaufen. Das ist aber ein anderes Thema. Von fallenden Kursen zu profitieren, vom Short-Selling, heißt für viele, etwas zu machen, was man irgendwie nicht machen sollte, weil es zu gefährlich ist. Und das stimmt auch, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze. Wenn ich mich überhaupt nicht damit beschäftige, wenn ich insbesondere nicht weiß, welche Instrumente verwende ich für welche Marktsituation. Und das kann ich euch natürlich hier in 15 oder 20 Minuten auch nicht sagen. Ich kann euch nur diese Folge bieten. Und dann habt ihr vielleicht einen Anhaltspunkt, um eine eigene Entscheidung zu treffen. Ja, das könnte für mich etwas sein. Oder nein, da halte ich mich fern. Was im Übrigen auch okay ist. Es gibt auch für mich Märkte, wo ich weit überwiegend aktiv, aber long-only bin. Also nur mich entscheide zwischen ich bin nicht investiert oder ich bin investiert und profitiere von steigenden Kursen. Das ist bei mir im Kryptobereich der Fall. Das heißt also, gerade wenn ich in den Altcoins unterwegs bin, dann setze ich, das gilt letztlich auch für Bitcoin, eigentlich nicht auf fallende Kurse. Nicht etwa, weil ich nicht meine Bitcoin könnte nicht auch mal fallen, aber mir ist die Volatilität in dem Markt zu hoch. Und da ich keine reinen Krypto-Broker nutze, um hier mit entsprechenden vielleicht CFDs oder ähnlichen Produkten auf fallende Kurse zu setzen, ist es für mich, wenn ihr so wollt, ein Long-Only-Markt. Draußen oder drin, abgesehen von den langfristigen Positionen. Und das ist in Ordnung. Allerdings ist es gerade im Aktienbereich zumindest sinnvoll, nicht von vornherein zu verteufeln, von fallenden Kursen zu profitieren. Was man dann immer so im Kopf hat, zumindest einige, ist die böse Story von den Shortsellern. Und gerade, verspreche es euch, das kommt wieder, wenn der Markt mal über einige Wochen und Monate fällt, dann wird die Story von diesen bösen Shortsellern noch viel häufiger gedruckt geben. Da muss man doch was gegen machen und einige zerstören hier ganze Volkswirtschaften mit ihrem Shortselling. Ja, es gibt einige prominente Beispiele. George Soros wird hier immer genannt, der gegen die Bank of England gewettet hat.
George Soros gambled 5 billion pounds, selling while sterling was still high, but intending to buy back cheaply if the pound devalued and make a fortune.
Aber ganz ehrlich, was am Ende des Tages hier aufgedeckt wird, sind Schwachstellen. Und ich halte es in diesem Umfang auch nicht unbedingt für richtig, dass auf diese Art und Weise solche Schwachstellen aufgedeckt werden. Und ja, es gibt auch eine böse Art des Short-Sellings oder sagen wir mal eine graue Art, in der Art und Weise, dass zum Beispiel, es gibt da einige ganz interessante oder nennen wir mal prominente Adressen, die dann eine Aktie ins Visier nehmen, dann ganz öffentlichkeitswirksam von den möglicherweise negativen Effekten in der Bilanz oder hier stimmt was nicht in der Story, es muss ja nicht mehr Betrug sein, es kann auch ein schlechtes Geschäftsmodell sein und, berichten mit dem Ziel, dass andere die Aktie dann auch verkaufen. Natürlich erst, nachdem sie die Aktie vorher leer verkauft haben und dann profitieren sie davon, dass der Markt auch sagt, jawohl, das Research ist korrekt, das ist wirklich ein schlechtes Unternehmen, die Aktie fällt. Sie covern, also sie decken ihre Position und dann ist die Differenz zwischen dem Verkaufskurs, der in dem Fall zuerst war, und dem Kaufkurs, der dann später kam, das ist ihr Gewinn. Genau wie ein normales Geschäft, nur andersrum beginnen. Es beginnt dann halt mit dem Verkauf. Ich selber sehe mich nicht als bösen Shortseller, obwohl ich 15, fast 17 Jahre lang eigentlich täglich etwas verkauft habe. Mittlerweile haben sich die Regularien ein bisschen geändert, das ist auch nicht ganz so entscheidend, aber es war früher möglich, innerhalb eines Tages eine Aktie, ganz gleich ob deutsche oder amerikanische Aktie, zu verkaufen und sie dann später billiger wieder zurückzukaufen. Das war zumindest das Ziel. Da habe ich dann aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, was hier mit den langfristigen Aussichten des Unternehmens ist, sondern es ging dann in der Regel um irgendwelche Nachrichten, wo ich gesagt habe, okay, hier ist der Abschlag noch zu gering. Und das war im Übrigen auch der Grund, warum ich überhaupt erst mit dem Trading begonnen habe. 1996 müsste es gewesen sein, 1997, da gab es erstmals in Deutschland über einen Broker die Möglichkeit, auch hier mit dem Short-Selling zu verdienen. Vorher ging das einfach nicht. Es gab zwar so etwas wie Put-Optionen und so, das eignet sich aber nicht unbedingt da, um im Daytrading dann aktiv zu werden. Insbesondere gibt es das eben nur auf große Werte. Für institutionelle Anleger war es immer schon möglich, aber da gab es dann die Möglichkeit, weil eben ein Broker damit begonnen hat, kein Geheimnis wahrscheinlich, die Zeno, ja, ist immer noch ein reiner Broker für sehr, sehr hochfrequente Trader, die das letztlich hauptberuflich machen. Und mit denen war es dann möglich, zum Beispiel eine Apple zu shorten, um 10 Uhr vormittags oder um 11 Uhr vormittags, wenn mal wieder die Euphorie für amerikanische Aktien zu hoch war. Und dann ist die Aktie vielleicht nachmittags in das normale Fahrwasser zurückgeraten. Das heißt also, die Amerikaner haben eröffnet den Handel und da hat sich das alles wieder ein bisschen normalisiert. Da kam dann Volumen in die Aktie rein und dann ist sie im Tagesverlauf 1% gefallen. Und so kleine Spannen waren das dann. Ja, also mal hier 1%, mal da 1,5%. Wie sowieso im Daytrading ganz selten um die ganz großen Moves geht, sondern wirklich Kleinvieh macht auch Mist, heißt es so schön. Aber das ist eine vollkommen andere Herangehensweise gewesen als das, was jetzt die Citron Research oder Hindenburg Research, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ja, dahinter steht dann eine andere Story. Ist das böse? Ja oder nein? Es ist dann böse, wenn es im Prinzip eine Art von Verleumdung ist, bei der sich im Nachhinein nichts wirklich Realistisches oder Reales bei herausstellt. Das heißt also, das Ergebnis der Analyse von diesem Haus war dann verkehrt. Dann muss man sagen, Vorsicht. Aber da brauchst du natürlich dann auch ziemlich gute Anwälte, um das zu klären. Denn wenn das Unternehmen dich verklagt, dann solltest du besser darauf vorbereitet sein. So, all das, ziemlich lange Vorrede, weiß ich. Das meine ich eigentlich nicht. Aber du kannst natürlich zu dem Eindruck kommen, ich glaube, der S&P 500 wird in den nächsten 6 Monaten nicht steigen. Oder du kannst die Meinung haben, der Nasdaq 100 wird in den nächsten 12 Monaten unter dem Strich fallen. Oder der DAX. Oder Gold. Oder Öl. Oder was auch immer. Und allein die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man dann von so einer Marktphase, also nicht steigend oder fallend, profitiert, die hat ja noch nichts Gefährliches an sich, sofern man es mit den richtigen Instrumenten zu tun hat. Und deswegen möchte ich die an dieser Stelle, es ist einfach eine Erweiterung des Handlungsspielraums. Und ich erinnere nochmal an den Disclaimer, der für den langfristigen Anleger völlig unnötig. Und sowas wie, jetzt sage ich es einmal, Dirk Müller wird es verschmerzen, weil er ja sehr erfolgreich ist mit seinen Produkten. Aber Fonds, die aktiv geführte Fonds, die versprechen, auf dem Weg nach oben bist du weitestgehend mit dabei. Ich kenne jetzt nicht den Prospekt. Wahrscheinlich steht da eher was mit das abgesichert in schlechten Zeiten, bla bla bla. Aber auf der anderen Seite verlierst du nicht so viel, wenn es zur Unterseite geht. Das klingt ein bisschen nach eierlegende Wollmilchsau. Heißt das so? Wollmilchsau heißt das Ding, oder? Und es gibt es einfach nicht. Es gibt Strategien vorübergehend, aber wer dauerhaft im Markt abgesichert ist und absichern, hedgen, heißt ja nichts anderes als zum Teil auch auf fallende Kurse setzen. Wer das macht, zahlt wie im echten Leben eine Versicherungsprämie und die wird ihn Rendite kosten und die hat ihn in den letzten Jahren massiv Rendite gekostet. Dauerhaft abgesichert zu sein, ist dummes Zeug. Wirklich dummes Zeug. Es gibt keine einzige erfolgreiche Strategie mit dauerhafter Absicherung. Was es gibt, und das wird an der Stelle immer wieder genannt, sind marktneutrale Strategien. Also Market Spread Trading oder Pairs Trading. Das heißt also, man kauft und verkauft im gleichen Moment. Im Idealfall, vereinfacht formuliert, kauft man Stärke und verkauft Schwäche. Das kann man mit Aktien machen, das kann man mit Sektoren machen, das kann man mit Indizes machen. Und dann geht es nur darum, dass man unter dem Strich eine positive, aber eben marktneutrale Rendite erzielt. Sprich, der Aktienmarkt steigt und die Position, mit der ich auf steigende Kurse gesetzt habe, profitiert mehr davon als die Position, mit der ich auf fallende Kurse gesetzt habe. Und daraus ergibt sich dann ein positives Ergebnis. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sehr, sehr viele Hedgefonds arbeiten mit marktneutralen Strategien. Damit werden sie in Jahren wie 2024 und 2023 hinsichtlich der Performance brutalst hinterherhängen. Mit einer marktneutralen Strategie hat man das Ziel, dass man, wie der Name schon sagt, zu allen Zeiten möglichst gleichmäßig eine gute Rendite erwirtschaftet. Die liegt, wenn man es wirklich gut anstellt, vielleicht bei einigen Hedgefonds, und hier komme ich Ihnen schon freundlich entgegen, im oberen einstelligen Bereich, vielleicht bei den Top-Performern, ob die das dann über Jahre halten, muss man sehen, das ist für die meisten von uns eh irrelevant. Vielleicht machen die auch 12% oder 13% dauerhaft, spielt keine Rolle. Sie machen nicht jährlich 30% oder 40% dauerhaft. Wenn Sie das machen, müssen Sie zwangsläufig die Risiken erhöht haben. Und dann schafft man das mit einer marktneutralen Strategie in der Regel nicht, so etwas dauerhaft zu produzieren. Die einfachste Art des Short-Sellings, die aber für die meisten Privatanleger wahrscheinlich die geringste Rolle spielt, ist der klassische Leerverkauf. Man leiht sich also Aktien von einem Broker, verkauft diese in dem Moment auch am Markt und kauft sie dann zurück, möglichst zu einem niedrigeren Kurs, um sie dem Broker zurückzugeben. Wenn der Kurs fällt, dann kauft man die Aktie günstiger. Wenn der Kurs steigt, dann kauft man sie teurer und wird dementsprechend einen Verlust einfahren. Man muss hier ganz klar sagen, dass es zum einen je nach Volatilität der Aktie etwas kostet. Das heißt, der Broker verlangt eine Leihgebühr. Bei wenig volatilen, großen Large Caps ist die Leihgebühr relativ gering. Wenn man versuchen würde, oder das vielleicht auch in der Praxis macht, in Meme-Stocks, ja, wie in diesen Kinoaktien oder sonst irgendwie, die da durch die Decke gegangen sind. Wenn man so etwas bei seinem Broker leihen will, dann zahlt man da locker prozentual zweistelliges, um die überhaupt sich leihen zu dürfen. Und das zahlt man auf jeden Fall. Das hat man als Fixkosten. Wenn man eine Aktie leer verkauft, dann heißt das, man hat einen potenziell unbegrenzten Verlust. Unbegrenzt. Denn wie wir gerade auch bei diesen Meme-Stocks, aber auch bei anderen Werten gesehen haben, Aktien können auch ohne Grund einfach weiter steigen. Warum? Weil das Kaufvolumen das Verkaufsvolumen übersteigt. Wie viele haben wahrscheinlich bei einer MicroStrategy am Anfang gesagt, ha, das anderthalbfache des Net Asset Values? Und dann wurde erst im Laufe der Zeit klar, warum das für institutionelle Investoren so interessant ist, über diese Konstruktion mit Wandelanleihen und Optionen MicroStrategy vielleicht auch zum Zweifachen, Dreifachen, Vierfachen ihres Net Asset Values, also der Summe der in der Bilanz stehenden Bitcoin, zu kaufen.
Well, the way that I would think about MicroStrategy here is it's a leveraged closed-end fund that holds Bitcoin disguised as a software company.
Und dann ist MicroStrategy einfach gestiegen von 60 auf 120, auf 180, auf 360, auf $500. Das fühlt sich dann schon ziemlich nah an wie ein potenziell unbegrenzter Verlust, wenn man denn keinen Stop gesetzt hat. Aber, wie anfangs festgestellt, wir sind hier im Bereich der aktiven Anlage. Das heißt, wir setzen immer Stops. Der Stop kann auch null sein. Das kann allerdings nicht funktionieren bei einem direkten Short-Selling einer Aktie, weil sie, wie gesagt, unbegrenzt steigen kann. Das heißt, ich könnte theoretisch mein gesamtes Vermögen verlieren und in der Praxis wird das kurz vorher, bevor also mein Depot dann nicht mehr genügend Sicherheiten aufweist, dann kommt es zu dem berühmt-berüchtigten Margin Call. Etwas, was ich Profis und sehr erfahrenen Anlegern, die können das machen, alle anderen auf keinen Fall. nichts machen, wo die Verluste unbegrenzt sein können. Die Chance darauf, selbst wenn sie nur bei 2 oder 5%, möchte jemand mit einer 2- oder 5%igen Chance eine Atombombe im, ja, also im übertragenen Sinn in seinem Depot haben? Nein. Also das ist etwas rein für Profis, auch wenn man es bei einigen Brokern ganz gut umsetzen kann, dann würde ich davon abraten, ohne die entsprechende Erfahrung. Und diese Erfahrung haben fast nur Anleger, die sehr lange dabei sind oder die auf einem professionellen Niveau das Ganze betreiben. Dann gibt es Put-Optionen. Das heißt also nicht das, was man über einen Emittenten kauft, sondern direkt am Optionsmarkt. Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis, nennt man bei einer Put-Option Strike Price, zu verkaufen. Wenn der Kurs fällt, steigt der Wert der Option. Auch hier muss man sich sehr gut auskennen, denn Laufzeiten spielen hier eine sehr große Rolle und der Strike-Preis. Vorteil, man hat hier sein Risiko begrenzt auf den Kaufpreis der Option. Nachteil, auch hier muss man sich sehr gut auskennen. Ich würde also sagen, Put-Optionen sind ebenfalls für normale Privatanleger nichts. Hier ist ein erhebliches Vorwissen notwendig. Dann gibt es leider, muss ich sagen, etwas prominenter geworden in den Jahren inverse ETFs. Inverse ETFs bewegen sich entgegengesetzt zu den zugrunde liegenden Indizes oder den Vermögenswerten, die da drin stecken, ja, oder beziehungsweise auf denen dieser inverse ETF abbildet. Und sie sind eben so strukturiert, dass sie bei fallenden Kursen des Basiswertes steigen. Die bekanntesten inversen ETFs sind, oder der bekannteste ist wahrscheinlich der ProShares Short S&P 500. Das heißt also, hier setzt man auf fallende Kurse beim S&P 500. Vorteil, auch hier ist das Risiko begrenzt auf den Einsatz und sie sind ziemlich leicht handelbar, kaufbar für fast jeden. Großer Nachteil, und wer überhaupt drüber nachdenkt, muss das einmal, das gilt letztlich für die anderen beiden Themen auch, aber bei inversen ETFs sind wir so an der Grenze dessen, was vielleicht auch ein normaler Privatanleger überlegen könnte. Wichtig, jetzt einmal aufschreiben, wenn man das machen möchte, Pfadabhängigkeit. Inverse ETFs, Pfadabhängigkeit. Das möchte ich jetzt nicht alles hier, weil es ein bisschen länger dauern würde, erklären. Aber wenn sich der Wert, um den es hier geht, bei dem ich auf fallende Kurse setze, nicht möglichst direkt in meine gewünschte, in dem Fall abwärts gerichtete Bewegung, wenn die nicht direkt eingeschlagen wird, sondern fallend und dann mal wieder ein bisschen steigend, dann fallend, mal wieder ein bisschen steigend, dann habe ich das Problem dieser Pfadabhängigkeit und die wird dafür sorgen, dass ich am Ende nicht die positive Rendite erziele, die ich mir wünsche. Für eine Daueranlage sind inverse ETFs vollkommen ungeeignet. Schaut euch, ja, nehmt euch eurer Wahl irgendwas raus. Inverse ETFs haben fast immer einen langfristig fallenden Chart. Langfristig verdient damit keiner Geld. Mit Absicherung sowieso schon nicht, das ist pauschal zu sagen. Mit inversen ETFs auch nicht. Es ist nichts für die Anlage. Irgendwann wird es schon fallen und dann steigt mein inverser ETF. Im Gegenteil, ist er wahrscheinlich 90% gefallen. Tja, und wenn er dann 100% steigt, ja, da bin ich dann eben immer noch nicht wieder beim Ausgangspunkt. Kommen wir also zu dem, was wir umgehen jetzt mal den Bereich der CFDs. CFDs sind Contracts for Difference, also Differenzkontakte, die auf den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis abzielen. Und mit einem Short CFD kann man von Kursverlusten profitieren. Kann man machen. Es gibt auch ganz gute CFD-Broker. Bitte genau auf den Sitz schauen und am besten auch die Bewertung dazu durchlesen. Ist eine Möglichkeit. Futures gibt es auch noch. Ist so ähnlich wie bei den Optionen. Auch hier muss man sich gut auskennen. Das häufigste oder die häufigsten Instrumente, die Privatanleger verwenden, werden also dementsprechend Bear-Zertifikate sein oder auch Short-Zertifikate oder Optionsscheine. Und hier muss ich pauschal bleiben. Mit Short-Zertifikaten profitiert man von fallenden Kursen. Hier ist es auch wichtig, dass man sich auskennt. Natürlich, hier geht es im Wesentlichen darum, um den Hebel und um die Laufzeit. Und bei Put-Optionsscheinen, die funktionieren letztlich wie eine Put-Option. In beiden Fällen ist also der Einsatz auf den Kaufpreis begrenzt. Es gibt also keine unbegrenzten Verluste, die hier möglich sind. Und das ist eben auch ganz wichtig, wenn wir über Derivate sprechen dieser Art. In dem Moment, wo mein Verlust auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt ist, in dem Moment sind sie auch sehr gut anwendbar für diejenigen, die sich eigentlich als risikoaverse Anleger betrachten. Denn entscheidend hier ist immer, dass ich einen Verlust kontrollieren kann. Und deswegen haben diese Instrumente meines Erachtens für einen aktiven Anleger durchaus eine Daseinsberechtigung. Ganz grob nur, denn das hier ist ja nur eine Folge, mit der ich darauf hinweisen möchte, dass ich glaube, dass aktive Anleger, wenn sie bereit sind, hier etwas tiefer in die Materie einzusteigen, dass sie hier durchaus dann Alternativen und Möglichkeiten erhalten, die interessant sein können für sie. Deswegen an dieser Stelle nur kurz der Unterschied. Ganz wichtig, manchmal wird das in einen Topf geworfen, also Puts. Unter Puts verstehe ich eigentlich Put-Optionen. Put-Optionsscheine und K.O.-Zertifikate, mit denen man von fallenden Kursen profitiert, sind in der Art unterschiedlich, dass bei einem Put-Optionsschein die Volatilität eine Rolle spielt. Das heißt also, in hochvolatilen Phasen sind Put-Optionsscheine relativ teuer. In wenig volatilen Phasen, wie in den letzten Monaten, sind sie verhältnismäßig günstig. Ich verwende K.O.-Zertifikate in der Summe sicherlich häufiger, weil man bei K.O.-Zertifikaten mit einigen Abstrichungen, Achtung, man muss sich hier wirklich ein bisschen damit beschäftigen, ziemlich genau sagen kann, bei dem Kurs ist das Zertifikat so viel wert. Bei einem Put-Optionsschein ist das nicht möglich, weil der Preis, wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, Black and Scholes heißt das Modell, weil der Preis auch wesentlich beeinflusst wird durch die Entwicklung der Volatilität an den Aktienmärkten. Die wird im DAX dargestellt, die wird in den amerikanischen Indizes dargestellt mit dem VIX, also dem VIX. Und wer sich das mal angucken möchte, hier gab es teilweise enorme Spikes. Man kann sagen, der Volatilitätsindex ist auch ein Angstindex. Immer dann, wenn der Markt die Marktteilnehmer Angst haben, und sei es nur für eine ganz kurze Zeit, das können manchmal nur Stunden sein oder Tage, dann spiked dieser VIX oder der VDAX New, so heißt es für den DAX, dann spiken die nach oben. Wir haben beispielsweise bei den Renditespezialisten, weil der S&P 500 aus meiner Sicht vorübergehend so ein bisschen nach Topbildung aussah, ich rufe ihn mir gerade im Hintergrund nochmal auf, und der VIX, also der amerikanische Volatilitätsindex, auf einem historischen Tiefstand war, haben wir vorübergehend vor, ich glaube, 3 Wochen, also kurz vor Weihnachten, mal einen Put-Optionsschein auf den S&P 500 gekauft. So, und wenn man sich jetzt den S&P 500 anschaut, dann sieht man, der ist von knapp 6.100 auf im Tief 5.830 gefallen, also fast nichts. Wenn man sich allerdings den VIX dazu anschaut, dann sieht man, dass der vom Tief aus, ja, da waren wir bei 12,73, in der Spitze auf 28 gestiegen ist. Wir hatten mal 2 Angsttage am Markt. Und das hat dazu geführt, dass dieser Put-Optionsschein, obwohl er war ziemlich nah am Geld, das heißt, er hat keinen besonders hohen Hebel gehabt, hat auch noch genügend Laufzeit, spielt alles eine Rolle da. Da waren wir, glaube ich, Teilgewinne realisiert, 50%. Ich will nicht lügen. Und aktuell sind wir immer noch Mitte 40% im Plus damit. Das heißt, mit einer kleinen Bewegung aus der richtigen Marktkonstellation heraus, bitte jetzt nicht nachmachen. Ja, das aktuelle Niveau ist nicht mehr so interessant, um das nachzubilden. Aber eine kleine Bewegung kann hier sehr profitabel ausgenutzt werden, wenn man weiß, zu welchem Zeitpunkt man welches Produkt wählt. So, das soll hier kein Wässrig machen und nicht kein Anteasern der großen Short-Strategie. Grundsätzlich geht es darum, im Markt investiert zu sein langfristig. Damit verdient man das Geld und dann auch die richtigen Produkte auszuwählen. Aber nicht von ungefähr, ich habe es Ende des letzten Jahres schon gesagt, ich rechne insgesamt mit mehr Volatilität, mit deutlichen Aufwärtsstrecken, aber auch Abwärtsstrecken. Und wer sich dann mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat, der hat einfach mehr Optionen zur Auswahl. Optionen in dem Fall im Sinne der Alternativen und Möglichkeiten. Und wichtig aber nochmal abschließend zu sagen, das ist nichts, was man mal ganz kurz bei der Suchmaschine eingeht. Fairerweise muss man sagen, das kann man auch über ChatGPT sich ganz gut erklären lassen. Und dann, wie immer, wenn man es macht, mit kleinen Positionen beginnen, die Funktionsweise verstehen. Man erhält hier, ich sag's mal ganz offen, schneide ich mir irgendwo ins eigene Fleisch, habe ich irgendwo einen Kurs laufen? Nö, ich verkaufe ja keine Kurse. Also, man kann hier schon ziemlich viel an Free Content bekommen. Und wenn es guter Bezahl-Content ist, dann kann man auch gut dafür bezahlen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, einfach mal nicht pauschal zu sagen, solche Derivate sind Teufelszeug. Das, was immer Warren Buffett als Ausspruch zugesprochen wird, der hat die nämlich und nutzt sie teilweise sehr, sehr ausführlich. Vorsicht vor unbegrenzten Verlusten mit den richtigen Produkten lässt sich das beinahe chirurgisch genau steuern. Das war's eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal die Erinnerung, jetzt wäre der Zeitpunkt, um diesen Podcast zu abonnieren. Ganz herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Dein Lars.